Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Es geht schon wieder los.
Das darf doch wohl nicht wahr sein.
Da schau, ich spring gleich drauf an. Lieben Tag, Flo Hauser, lieben Tag euch zu Hause. Mein Name ist Christoph Stadler und ich trage seit 4, 5, 6 Tagen diesen Ohrwurm mit mir rum und jetzt hast du ihn auch, Flo.
Ja, geil, freut mich.
Oder warst du vielleicht schon?
Ach, ich habe ständig Ohrwurm, was mit Schlager zu tun hat. Ich höre Schlagerparadies, Schlagerradio rauf und runter bei jeder Fahrt. Christoph Stadler, schön, dass du am Start bist. Und es geht schon wieder los, ist genau das Stichwort, denn wir sind mitten in der ersten Regular-Season-Woche beziehungsweise ein paar Tage vor dem großen, großen Sonntag, aber nur wenige Stunden vorm Kickoff-Game. Ach, wie herrlich.
Das stimmt. Wenn ihr es hört, steht es kurz bevor oder es war schon und ihr wisst das Ergebnis schon. Dann hat man das Ganze freitags oder ab Freitag dann angehört und kurz noch zu Schlager, Radio Bollerwagen kann ich empfehlen. Mm. Radio Bollerwagen, hat mir ein Kumpel mal gezeigt, da wird aber mal Mallorca etc. durchgespielt.
Okay, okay, werde ich mir angucken, höre ich dann auf meinem Bollerwagen mal rein, ist eine gute Idee.
Nee, schön, dass es wieder losgeht, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten zu erwähnen, bevor wir dann auch auf Woche 1 so ein bisschen vorausschauen wollen.
Die News.
Ganz genau, und das tun wir mit ein paar Neuigkeiten aus der NFL, nämlich vorneweg bei den Pittsburgh Steelers, die, jetzt schon mal gesagt, ein Thema werden noch in dieser Folge. Wir haben mit jemandem gesprochen, mit Nick Faribault, kommen wir gleich zu. Aber was haben die Steelers gemacht? Neuigkeiten gibt's mit ihrem Running Back, Jalen Warren, bis 2027 verlängert. Die große Frage ist, wie teilen sie sich das Backfield auf etc. pp. Ist jetzt erstmal wurscht, denn er hat verlängert um nochmal ein weiteres Jahr für knapp 5,5 Millionen Dollar, heißt ja, also
zwei
insgesamt.
Zwei Jahre sogar verlängert. Er hatte vor der Saison ein Jahr
stimmt,
verlängert.
So
das war
ja,
der Second Round Tender und jetzt nochmal um 2 Jahre verlängert bis 2027. Das ist nämlich, ich muss die Nachricht ein bisschen länger durchlesen, aber diese Checke tatsächlich.
Ja, ich hätte dich anfangen lassen sollen. Ja, genau. Also jetzt sind es insgesamt dann 3 Jahre
genau,
für
das ist doch
17,
die einfachste Regelung.
Genau. 17,25 Millionen, 12 davon garantiert. Also er ist ja der Running Back, der bestenfalls langfristig dann auch da sein soll und die Nummer 1 sein soll. Ob es dann diese Saison schon möglich ist, wird man dann sehen.
Genau, es wurde mal verkündet, dass er die Nummer 1 ist vor Caleb Johnson. Genau. Das kann sich im Laufe einer Saison natürlich dann auch verändern. Die Buccaneers verlängern mit ihrem Right Tackle Luke Goedeke 4 Jahre 90 Millionen. Davon sind 50 Millionen garantiert. Das heißt, er bekommt pro Jahr jetzt 22,5 Millionen und auf der Right Tackle Position sind nur Penei Sewell und Lane Johnson noch teurer, aber mit Tristan Wirfs auf der anderen Seite müssen sie, glaube ich, auf der Tackle-Position die Bucks außer vor Verletzungen vor niemanden verstecken, was die
absolut
Position anbelangt.
Mittlerweile auch seit 3 Jahren beim Team und stetig entwickelt, finde ich. Also das ist ein sehr, sehr guter Move, den die Buccaneers da gemacht haben. Einen guten Move meinen auch die Dallas Cowboys gemacht zu haben. Ich bin gleich auf deine Meinung gespannt, denn ich bin ein bisschen zusammengezuckt, ehrlicherweise. Ich sag dir gleich warum. Denn die Cowboys haben mit ihrem Cornerback und ihrem Pick-Six-König Darren Bland verlängert. 4 Jahre, 92 Millionen, 50 davon sind garantiert. Es ist der 6. bestverdienendste Cornerback der Liga. Er hat ja diesen NFL-Rekord mit diesen 5 Pick-Sixes aufgestellt. Aber, das habe ich auch während der Saison schon gesagt, der vergangenen, er hatte mehrere Spiele drin, wo er mit Abstand die meisten Passing Yards in seine Richtung zugelassen hat und die meisten Duelle verloren hat. Deswegen habe ich mit einer Verlängerung schon gerechnet, weil am Ende zählt das, was irgendwie Punkte bringt. Könnte man so vielleicht betiteln. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich ihn nicht so gut finde, wie die Statistiken es oft hergeben. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ohne jetzt auf ihn drauf zu klopfen wollen oder zu kritisch sein zu wollen.
Ja, ein bisschen Hop oder Top steht da bei ihm als Überschrift drüber. Das war ja in dieser überragenden Saison, was genau den Output anbelangt, 2023. Ich meine, er hatte 9 Interceptions, 5 Pick-Sixes, klingt mega geil. Aber genau wie du sagst, der hat halt auch wahnsinnig viel spekuliert. Das hat aber auch ein Dix zum Beispiel auch gemacht. Das war einfach das Spiel der Cowboys unter ihrem damaligen Defensive Coordinator Dan Quinn, dass auch da das Motto war Hop oder Top. Und das hat man gesehen, wenn es erfolgreich war, war es gleich ein Riesen-Output, nämlich in der Regel fast schon Punkte. Wenn nicht, haben sie eigentlich fast schon immer Punkte kassiert. Also es war sehr auf Risiko gespielt. Letztes Jahr waren es dann nur 7 Spiele verletzungsbedingt.
Kommt auch mit dazu.
Da war die Secondary insgesamt sehr, sehr zerrupft. Auf der anderen Seite wundert es mich jetzt nicht, dass sie dafür Geld ausgeben. Mich wundert es eher, dass es dann zu dem Zeitpunkt jetzt ist bei Jerry Jones, dass er nicht wartet, bis der Vertrag quasi schon ausgelaufen ist, etc.
Das ist schon beim, unter 3 Monaten muss man sich beim Arbeitsamt melden als Spieler. Das ist immer, das ist immer so die Marschrichtung bei den Cowboys.
Weil natürlich Jerry Jones gleich auch nochmal Thema sein wird, aber hat mich jetzt gar nicht so überrascht. Aber es ist viel Geld für einen, der Hop oder Top spielt, gebe ich dir recht. Aber wenn halt du auf die Statistiken schaust und da stehen in einem Jahr 9 Interceptions, klar, hilft das weiter bei dem neuen Vertrag.
Ja.
Aber ich kann deine Bedenken durchaus nachvollziehen, weil das eben viel risikobehafteter Football war zu der Zeit bei den Cowboys.
Und wie gesagt, auch aus einer Verletzung kommend, also da bin ich gespannt. Schreibt uns auch gerne eure Meinung unter anderem dazu in die Kommentare. Uns bei Social Media findet ihr in den Shownotes. Gerne auch Bewertungen da lassen. Und ja, das nächste Thema ist dafür prädestiniert. Auch da gerne eure Meinungen her damit, denn es ist die Riesen-News, die plötzlich aus allen Wolken daherkam. Die Dallas Cowboys traden ihren Franchise-Star, kann man schon sagen, ihren Edge-Rusher, Pass-Rusher oder der überall rumfliegt, was in der Defense nicht nied- und nagelfest ist, Micah Parsons zu den Green Bay Packers. Die Cowboys bekommen dafür den Defensive Tackle Kenny Clark und 2 Erstrunden-Picks. Und die große Frage ist, bevor wir zu dem Thema kommen, warum Parsons das auch macht, Stichwort Money. Jerry Jones, du hast es gerade schon gesagt, wenn man ihn sich anschaut, Ende der 80er, Anfang der 90er, als er die Cowboys übernommen hat, hat er schon immer für Schlagzeilen gesorgt, weil er einfach drauf gepfiffen hat, was alle sagen, und er hat sein Ding durchgezogen. Hat er hier auch einfach sein Ding durchgezogen und gesagt, den brauchen wir nicht und wir bauen was Neues aus, und ist es etwas Long-Term-mäßiges, was bei den Cowboys Erfolg bringen kann? Denn das war ja Ende der 80er, Anfang der 90er auch so. Es war erst alles scheiße und dann hat sich das doch irgendwie ausgezahlt. War jetzt sehr viel gefragt, aber ich bin mir mit diesem Parsons-Trade einfach nur unsicher, was Jerry Jones eigentlich will.
Ich glaube, das weiß keiner, außer das kleine Äffchen, das im Kopf von Jerry Jones drin sitzt und da mit diesen Chinella spielt. Keine Ahnung, was das, also, kannst du dich noch dran erinnern, dass als dann zum ersten Mal aufkam, dass er diesen Trade gefordert hat, da haben wir damals gesagt, ja, okay, diese Trade-Forderung, das war auch mit Terry McLaurin zu der Zeit noch, wo wir, glaube ich, beide unisono gesagt haben, bei McLaurin, da werden sie irgendwann sich einigen, alles gut, das ist das normale Gebaren, was es halt jetzt gibt in der NFL. Und wir haben, glaube ich, beide gesagt, zumindest war das auf jeden Fall mein Gefühl, da kann ich mich dran erinnern, bei Parsons könnte ich mir oder könnten wir uns vorstellen, dass wirklich ein Trade passiert, weil eben Jerry Jones der Verhandlungsführer auf der anderen Seite ist. Und jetzt ist tatsächlich so gekommen, und vielleicht, bevor wir es nochmal ein bisschen aufdröseln, weil das so viele Facetten hat, nochmal eine Gegenfrage an dich. Ist Micah Parsons der beste Spieler dieser Franchise gewesen, also vor Dak Prescott, vor CeeDee Lamb, weil für mich haben sie ihren besten Spieler der gesamten Franchise abgegeben.
Ja, das kann ich ganz klar so beantworten. Da brauchen wir nicht drüber reden, weil alle anderen, also Micah Parsons ist jung, der ist einer, der immer abgeliefert hat, der konnte jede Position spielen, die da vorne in der Front Seven irgendwie nur ansatzweise erfunden worden ist. Und jetzt haben sie ihn verloren wegen am Ende des Tages 6 Millionen im Jahr. Und das ist das, wo ich mir halt die Fragen stelle, wo will man dahin aus Cowboys Sicht? Denn ich glaube, wenn man ihm die Kohle gegeben hätte, das ist immer der erste Grund, dann hätte der Parsons mit Sicherheit auch verlängert. Jetzt, so wie es rausgekommen ist, was die Packers ihm jetzt nach der Verlängerung bezahlen, sind es 6 Millionen im Jahr, die Cowboys nicht bezahlen wollten, geben aber dann einem Darren Bland halt 92 über die 4 Jahre. Das ist das, was ich interessant finde. Und ja, es ist der beste Spieler, den sie verloren haben. Und nochmal, das war bei den Cowboys schon häufiger der Fall. Und irgendwann hat sich's ausgezahlt. Aber ich glaube, so viel Glück kann man nicht immer haben, dass sagt, alles cool, mit den nächsten beiden Erstrunden-Picks holen wir unsere 2 neuen Stars. Das ist immer so ein bisschen so ein Gambling, ne? Also.
Müssen wir vielleicht, um die ganzen Facetten abzuhandeln, die Packers verlängern dann gleich den Vertrag mit Parsons. 4 Jahre, 188 Millionen, 136 sind garantiert. Das heißt, ein Jahresgehalt von 46,5 Millionen ist damit der 12. teuerste Spieler. Also der 12. teuerste Spieler einfach von allen. Mhm. Da sind die Quarterbacks davor, der ist teurer als ein Mahomes. Er ist der 12. teuerste Spieler, nicht der 12. teuerste Verteidiger oder sowas, der 12. teuerste Edge oder sowas. Dafür wäre auch dann zu weit hinten. Er ist der 12. teuerste Spieler der NFL. So, jetzt haben wir mal alle Rahmendaten. Jetzt müssen wir das natürlich noch mal ein bisschen aufdröseln. Diese Geschichte mit den Cowboys, die wabert logischerweise schon ein bisschen länger. Und was man zuletzt nochmal hören konnte, da gab es ja auch dann vom Berater nochmal ein Interview bei First Take, bei den Kollegen von ESPN. Also Parsons wollte bei den Cowboys bleiben. Man hat da nochmal einen Versuch unternommen, um zu sagen, hey, lass uns nochmal verhandeln oder sprechen. Muss gar nicht gleich verhandeln sein. Parsons will für diese Mannschaft spielen, will eigentlich ready sein fürs Eröffnungsspiel gegen die Eagles. So, dazu kam es dann nicht, weil dann die Cowboys-Berater Parsons vor den Kopf gestoßen haben, weil er Jerry Jones beharrlich drauf aus ist, dass es ja im März diesen Deal gab. Mitte März, als man sich getroffen hat, dann auch über einen Vertrag gesprochen hat und für die Cowboys, also für Jerry Jones, war das quasi dann ein Abschluss der Verhandlungen. Für Parsons aber nicht. Da kam jetzt eben auch raus, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich jetzt Partei gegen Partei ist, ja. Aber Parsons ist der Meinung gesagt, damals wurde er dann zu Jerry Jones quasi zitiert oder eingeladen mit dem Vorwand, es ist ein Gespräch über Leadership. Aber im Laufe des Gesprächs ging es ihm dann auch um den Contract, also um den Vertrag. Und das war ihm dann so ein bisschen unangenehm, weil du natürlich bei dem Jerry Jones auch nicht einfach sagst, nee, darüber sprechen wir jetzt nicht oder sowas. Aber dass
und halt auch nicht unvorbereitet kommen möchtest, kommt auch dazu.
Ja. Aber dass du natürlich dann im Nachhinein alles mit Beratern nochmal oder mit dem Berater abklärst, sollten die Cowboys, sollte Jerry Jones eigentlich auch wissen, das war jetzt mal ein Gespräch unter zwei, die sie ja sehr, sehr gut verstanden haben, wie die aktuelle Beziehung ist, weiß ich nicht. Das macht die Sache auch nochmal so ein bisschen komisch, weil okay, da ist man vielleicht, da gab es Misskommunikation, passiert, aber dann sprich doch mit dem Berater und mach dein Angebot nochmal. Das ist was, wo ich so ein bisschen sag, ist es nicht alles ein bisschen arg kleinkariert, wie das lief?
Total, aber ich sag's nochmal, ich habe es eingangs gesagt und das sage ich, weil ich mir gerade die Doku-Serie über America's Team angeguckt habe, die es gerade gibt. Und da geht's genau um die Übernahme von Jerry Jones bei den Cowboys damals. Und was hat er damals gemacht? Ich hatte das alles immer noch auf dem Schirm, aber wenn man es nochmal sieht, macht es mit diesem Parsons-Trade auch irgendwo Sinn, möchte ich mal fast sagen. Der hat auf der Pressekonferenz gesagt, ich möchte den Job von dem General Manager übernehmen. Der hat sich mit dem neuen Head Coach in das Lieblingsrestaurant vom alten Head Coach gesetzt und dann kam über die Presse raus, der alte Head Coach ist übrigens weg. Und alles so eine Sachen. Und ich finde es irgendwie merkwürdig, wenn du so vorgehst, wie Jerry Jones vorgeht, mit dem Wissen, dass dein bester Spieler, und da sind wir uns beide einig und ich glaube, ihr alle zu Hause auch, dass dein bester Spieler das Schiff verlassen kann. Und dann muss man vielleicht auch mal irgendwie von seinem hohen Ross runterkommen und sagen, okay, lass uns nochmal hinsetzen, wir einigen uns nochmal drauf. Weil natürlich, das schaukelt sich dann immer alles hoch. Du hast den Berater erwähnt, du hast den Spieler erwähnt, Jerry Jones. Als Owner irgendwann schaukelt sich das dann alles hoch. Aber wenn man sich dann mal mit gesundem Menschenverstand nochmal hinsetzt, dann kann man eine Lösung erwirtschaften. Und deswegen sagte ich, am Ende des Tages war Parsons bereit, hatte dann die Faxen dicke, hat den Social Media Post abgesetzt und gesagt, er möchte getradet werden, er hat keine Lust mehr auf die Cowboys. Dann kamen diese Beschuldigungen mit, ja, er wäre doch aber eh auch irgendwie angeschlagen gewesen, Rückenverletzung etc. Deswegen hatte er aussetzen wollen und so weiter und so fort. So eine Mini-Schlammschlag kam dann auch noch hervor. Und am Ende des Tages, und das verstehe ich halt nicht, einigt man sich nicht wegen 6 Millionen? In der Branche, wo wir drüber sprechen?
Genau, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Also damals, Jerry Jones und die Cowboys haben in einem 5-Jahres-Vertrag hingelegt, der Schnitt wäre 40,5 Millionen Jahresgehalt gewesen. Das wäre zum damaligen Zeitpunkt im März der teuerste Nicht-Quarterback-Vertrag gewesen. Ja. Dann kam ja noch unter anderem Miles Garrett zum Beispiel dazu, TJ Watt, Max Crosby war glaube ich vorher schon auch, da waren ja so viele dann mit dabei. Auf jeden Fall wäre es zu der Zeit mit 40,5 der teuerste Nicht-Quarterback-Vertrag gewesen, aber eben ein 5-Jahres-Vertrag. Warum ist es wichtig? Die Packers geben ihm jetzt einen 4-Jahres-Vertrag, weil er dann logischerweise ein Jahr früher aus dem Vertrag rauskommt. Und das hat der Berater auch nochmal gemeint. So bleibt bei einem 5-Jahres-Vertrag vielleicht 60, 70 Millionen auf der Straße liegen, weil alles steigt, was gehaltsmäßig bisher so los ist.
Richtig.
In 5 Jahren ist der Cap vielleicht so hoch, dass eben in einem Jahr der AAV bei 60, 70 Millionen liegt. Können wir jetzt nicht genau vorhersagen, aber weniger als 40 wird es jetzt auch nicht werden. Ja. Dafür ist die NFL ein zu gutes Business. Das war wohl so ein Problem in den Verhandlungen. Jerry Jones hat gemeint, sie haben ihm die höchste garantierte Summe für einen Nicht-Quarterback angeboten. Also auch da wieder, das war dann das Argument der Cowboys. Da steht dann so ein bisschen Aussage gegen Aussage, aber auch da bin ich der Meinung, und deswegen ist so ein Gespräch nur zwischen in dem Fall Owner und Spieler einfach zu wenig. Verhandelt es doch einfach aus.
Mhm. Ja,
also verhandelt es doch einfach aus und wenn das Mitte März war, jetzt sind wir dann im mittlerweile September, aber sagen wir mal im August, dass da dann die Fronten so verhärtet sind, ich kann es nicht ganz verstehen und auch was Jerry Jones danach dann sagt, ja, okay, Pass ist jetzt weg, wir haben mit Kenny Clark einbekommen, der unser Laufspiel, also die Defense im Laufspiel viel, viel besser machen wird. Ja gut, Parsons war halt euer mit Abstand bester Edge-Verteidiger, dementsprechend seid ihr da deutlich schlechter. Und ja, du hast 2 First-Round-Picks, aber die Packers werden mit Parsons tendenziell nicht schlechter werden. Das sind dann Picks im 20er-Bereich, vielleicht sogar im 30er-Bereich, wenn sie Champion werden. Natürlich kannst du da 2 Superstars dann auch bekommen, haben wir auch schon gesehen. Aber das ist jetzt, Stand heute, alles Makulatur, weil wir es einfach nicht wissen.
Ja.
Vielleicht sagen wir in 2 Jahren, boah, Die haben dann Top-Edge-Verteidiger bekommen und noch einen super Wide-Receiver, was auch immer. Ne, bauen sie nicht einen super, keine Ahnung, ist egal, welche Position. Sie haben zwei Stars da bekommen. Dann sagen wir in zwei Jahren vielleicht, okay, alles richtig gemacht. Stand heute gibst du den mitbesten Edge-Verteidiger ab, um darauf zu hoffen, in der Zukunft vielleicht wieder so einen zu haben. Also es macht kein normaler Mensch, der ist auch nicht 30, der ist Mitte 20. Da sind so viele Sachen dabei und ich glaube auch viel eben gekränktes Ego. Und du hast schon gesagt in dieser Doku, ich habe sie nicht gesehen, aber das passt dazu, der will GM sein, der spielt da, was wir früher alle gemacht haben, Fußballmanager, spielt der einfach Real-Life-Football-Manager.
Aber auch lange Zeit mit fragwürdigen Aktionen durchaus auch erfolgreich. Das muss man ihm zugutehalten, aber nochmal.
Ja, erfolgreich, aber wann war der letzte Titelgewinn?
Ja, länger her, klar.
Wann war der letzte, also sagen wir mal, richtige Playoff-Run?
Ja, klar, da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Es ist alles länger her, aber deswegen verstehe ich es ja noch umso weniger, dass man dann nicht irgendwann mal eine andere Marschrichtung an den Tag legt. Und ehrlicherweise, ich bin immer vorsichtig mit, wenn man über einen Spieler spricht, wie viel besser ist das Team, wie viel schlechter ist das Team. Aber bei den Cowboys ist ganz klar, diese Defense, wenn man nur die Defense betrachtet, ohne Micah Parsons, ist Durchschnitt unter Durchschnitt, meiner Meinung nach. Da kannst du noch diese Ballhawk-Dudes haben da hinten in der Secondary, wenn der vorne dann nicht ein Irrer, und das meine ich positiv, rumrennt, dann lassen die wieder 200 Passing Yards zu.
Ja. Und vor allem also, die Interceptions kommen ja auch zustande, weil der richtig, da vorne Druck ohne Ende macht.
Eben. So, und was ich damit sagen will, du stärkst ja dann auch noch einen NFC-Konkurrenten mit den Green Bay Packers, die damit einen unfassbaren Sprung machen, logischerweise, auch in den Wettanbietern und so weiter als Favorit, weil Micah Parsons es einfach ist. Case closed, es ist ein komisches Verhalten, es ist ein merkwürdiges Verhalten wie in den letzten Jahren, vor allen Dingen bei Jerry Jones und den Cowboys. Ich erinnere an den sehr, sehr späten Vertragsverlängerungen von Dak Prescott und CeeDee Lamb, wo man lange, lange rumgedruckst hat, das sind deine Meilenstein-Offense-Player. Das hat auch ewig gedauert, da hieß es dann auch schon fast, jetzt sind wir wieder weg. Das zieht sich einfach seit, ich sag jetzt mal, 3-4 Jahren dauerhaft durch, dass die Off-Season-Thematiken der Cowboys eigentlich eher was fürs Peter Stadl Theater, oder wie heißt das?
Peter Steiners Theaterstadl.
Peter Steiners Theaterstadl, danke. Wären also so ein Komödien-Auftritt. Und da würde mich, und das möchte ich an der Stelle sagen, mal eure Meinung, vor allen Dingen die Meinung der Cowboys-Fans, wenn es sie denn gibt, da draußen interessieren, was ihr dazu allem sagt. Weil wir sind ehrlicherweise, Christoph, glaube ich, kann man so zusammenfassen, sehr kritisch gegenüber der Cowboys diesbezüglich.
Ja, also ich würde als Fazit sagen, Glückwunsch Packers.
Ja.
Außer es gibt diesen neuen Twist und dann ist Jerry Jones ein Genie, weil es jetzt diese Berichte gibt mit den Rückenproblemen von Parsons. Die sind jetzt auch nicht ganz neu, was man jetzt so hört. Sie werden aber auch nichts anderes rauslassen aus Green Bay, dass man das unter Kontrolle hat. Der wird da behandelt, soll auch für Woche 1 fit sein, kann zwar ein bisschen länger auch fit gespitzt werden müssen, aber ich gehe mal davon aus, dass ja, gut, die auch, das wird nicht der Rücken von Victor Boniface sein, von daher, also das Knie wird zum Rücken in dem Fall. Aber auch das wäre natürlich, das wäre ein Mega-Twist, wenn einfach Micah Parsons ausfallen würde wegen der Rückenverletzung und Jerry Jones einfach mit seinem wahrscheinlich nicht vorhandenen medizinischen Wissen das schon gewusst hätte und einen riesen Twist uns noch beschert,
absolut.
Aber sehe ich jetzt sehr unscheinbar am Himmel.
Ja, und dann machen wir zwei in 5 Jahren nochmal eine neue Doku über diese Situation.
Da wird sich Jerry Jones freuen. Okay.
Aber schreibt uns gerne, was ist eure Meinung, liebe Cowboys, als auch Packers-Fans, zu diesem Micah Parsons Trade. So, und dann haben wir uns noch was überlegt, denn wir sind ja kurz vor Woche 1 der neuen Saison, der neuen NFL Regular Season. Und Christoph und ich haben uns ein paar Storylines überlegt, die für uns interessant sind, aber vielleicht auch für euch interessant sein können. Und ich starte mit einem Spiel, wo Micah Parsons höchstwahrscheinlich dann auch ein Teil davon sein wird, nämlich bei den Green Bay Packers. Die bekommen es im Divisionsduell der NFC North mit den Detroit Lions zu tun. Und ich möchte da gar nicht zu sehr nochmal über Parsons sprechen, wenn er denn fit ist, wenn er Rücken hält. Aber diese Defense generell von den Packers ist schon sehr, sehr interessant. Und meine Storyline zu diesem Spiel ist, erstens, ich freue mich riesig drauf. Und zweitens, wie wird diese Detroit Lions Offense aussehen und wie gut kommen sie rein in diese neue Saison mit den vielen Veränderungen im Coaching-Staff. Der Offensive Coordinator ist weg, mit den durchaus wichtigen Veränderungen in der Offensive Line, die ist ein bisschen neu zusammen. Das Play-Calling wird vielleicht anders aussehen. Wie viel Druck bekommt Jared Goff durch diese mit Parsons dann neue Defense, aber eh schon sehr gute Defense der Green Bay Packers, durch seine neue Offensive Line und hat das Auswirkungen auf diese letztes Jahr bezaubernde Offense?
Also bevor wir sagen, wie bezaubernd sie sein wird oder spekulieren, wie bezaubernd sie sein wird, schönes Wort übrigens für eine Offense, das Spiel seht ihr live auf der Zone. Sonntag 22.25 Uhr, das ist ein Einzelspiel. Natürlich auch in der Endzone wird das im späten Slot dann eine prominente Rolle einnehmen, weil das ist ein absoluter Knaller. Und dadurch, dass es deine Storyline ist, du hast die Frage zwar gar gestellt, aber ich stelle sie zurück, wie bezaubernd wird diese Offense sein? Ich bin auf deine Ausführungen sehr gespannt, wenn ich ehrlich bin.
Ja, wir haben ja das Thema angesprochen, dass ja grundsätzlich alles so bleibt, wie es ist. So, du hast Jared Goff als Quarterback, du hast die Ausrichtung mit Play Action, du hast das doppelköpfige Running Back Monster mit Jahmyr Gibbs, mit David Montgomery. Du hast deine Playmaker mit St. Brown, der immer angeworfen werden kann. Sam LaPorta als Tight End, der immer sehr, sehr gut unterwegs war. Plus Jamison Williams für die Downfield-Dinger, der auch sich über die vergangene Saison immer und immer wieder gesteigert hat. Aber der große Faktor ist, dass die Offensive Line nicht mehr diese Offensive Line ist, wie sie letztes Jahr halt eben war. Da wird was Junges reingeschmissen, das waren Verletzungen ein Thema. Es ist halt einfach verändert. Bei den Lions haben sich zwei Sachen grundlegend verändert. Beide Lines in der Offense und in der Defense und beide Coordinator sind weg in der Offense und in der Defense. Und ohne Ben Johnson, der ja auch viele Trickeries und einstudierte Plays mal gezeigt hat, bin ich mir nicht sicher, ob das nach wie vor im Play-Calling so der Fall sein wird, weil ich glaube, das ist mein Gefühl, sie wird immer noch geil sein und sie werden auch ein Playoff-Team sein und sie werden über die Saison, glaube ich, sich immer mehr und mehr finden, gerade Quarterback und Offensive Line. Ich glaube aber, dass in Woche 1 das ein durchaus Problem sein kann, weil sie eben nicht sich auf dieses Play-Action und Passing-Game verlassen können. Klar haben sie mit Gibbs und Montgomery dann da zwei, die überragend sind, aber die Offensive Line ist im Run-Block, muss sie sich dann auch erstmal finden. Also meine Storyline ist eigentlich die Offensive Line, wenn man es runterbrechen möchte. Und ich glaube, das ist in Woche 1 noch nicht so ready, dass diese Offense so bezaubernd ist, wie wir sie kennen, sondern dass es über die Saison ein bisschen braucht.
Die Frage, die ich mir stelle, also ja, dieses O-Line-Thema ist natürlich das, was raussticht, weil sonst gab es einfach wenig Veränderungen, ist aber halt dann der Offensive Coordinator mit John Morton, weil wie, ja. Der ist kein Ben Johnson sofort. Und da bin ich gespannt, wie kreativ diese Offense ist, weil das ist schon der Fakt gewesen, unter Ben Johnson gab es halt auch wahnsinnig viele Trickplays. Jetzt machen wir wieder eine Werbung für Netflix in der Quarterback-Doku. Da ging es auch darum, nennen wir es mal Trickplay, dieser Hinfaller von Goff und von Gibbs, glaube ich, müsste es gewesen sein, das sie ja einstudiert haben.
Gegen die Bears, ja.
Gegen die Bears, genau. Und das war aber das war immer mega cool, wenn du das Spiel kommentierst, wenn du schaust, dachtest du, diese Lions machen so Bock. Da kommt aber mein Aber, was ich, glaube ich, auch schon mal geäußert habe. Mir wäre das lieber gewesen, das wäre mal in entscheidenden Spielsituationen passiert, weil dieses Spiel gegen die Bears,
ja,
das war beim Stand von 27 zu 14, das ging 34 zu 17 aus.
Ja.
Entschuldigung, es war beim Stand von 27 zu 14, es ging 34 zu 17 aus. Habe ich es jetzt genau gleich gesagt? Ich weiß
nicht. Du hast es genau gleich gesagt, ja.
Ich dachte, dass ich 27 zu 17 gesagt habe.
Super, ja,
war richtig. Und da gab es den Hinfall, ein Spiel, was schon gewonnen war.
Ja.
Ist alles cool und auch mit Penny Sewell, wenn du so Hook-and-Ladder-Momente hattest, das war aber nie in Spielen, die auf der Kippe standen. Und deswegen, Ben Johnson wird völlig zu Recht dafür gefeiert, dass es eine geile Offense war, mega kreativ, geile Trickplays, Flea-Flicker en masse, aber für mich war das immer so in Spielen, ja, das habt ihr unter der Woche einstudiert, aber gegen eine Mannschaft wie die Bears, wo eh klar war, dass er sie abschießt, warum nicht gegen die Commanders in dem Spiel, wo euch offensiv nichts geglückt ist? Also wenig geglückt ist.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Ja.
Und da bin ich gespannt, ob das unter Morton genauso ist oder ob der einfach erstmal drauf schauen wird, was ich glaube, dass diese Offensive funktional ist. Weil genau wie du es gesagt hast, es ist ja per se erstmal alles da. Und die O-Line mag schlechter sein. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass es eine Flop-10-Line sein wird. Das könnte immer noch eine Top-10-Line sein. Die muss ich noch finden, ob das gegen die Packers gleich mit Parsons funktioniert. Und das ist für mich so diese zentrale Frage, ob das oder was John Morton macht. Der soll auch gar nicht Ben Johnson 1:1 kopieren. Ich glaube, Dan Campbell wird nicht gesagt haben, bitte mach mir genau den Ben Johnson. Das wäre nämlich auch völlig falsch.
Das stimmt.
Aber er muss Jared Goff auf diesem Level halten. Das ist mal Nummer 1. Kann Jamison Williams wieder so eine 1000-Yard-Saison hinlegen? Wer ist denn der Nummer 3-Receiver? Tim Patrick, den haben sie abgegeben. War ich ein bisschen überrascht. Heißt aber auch, dass Isaac Tesla wohl
Khalif Raymond,
wo sie im Draft extra hochgegangen sind, glaube ich, eine gute Rolle schon spielen könnte. Khalif Raymond. Aber es ist auch nicht so dicke besetzt. Deswegen, da sind Fragen mit dabei, die gar nicht nur die O-Line betreffen. Ich bin sehr gespannt, wie der Matchplan sein wird gegen eine Packers-Mannschaft, die wir jetzt natürlich nach diesem Parsons-Trade alle viel, viel höher, glaube ich, in unserer Wertigkeit haben und in unserem Power-Ranking haben, was die NFL-Teams anbelangt.
Total. Und hört da gerne nochmal in unsere Previews rein vor dieser Woche 1, wenn ihr mögt. Wir haben ja alle Divisionen, sind wir durchgegangen und da habe ich es auch nochmal runtergebrochen, dass es halt bei den Lions grundsätzlich in der Offense alles ähnlich ist. Nur das Guard-Duo ist halt neu mit einem Rookie und einem Quasi-Rookie, wenn man so will. Der Quasi-Rookie ist Christian Mahogany, der letztes Jahr Rookie war und eigentlich so 6-Runden-Pick und so gut wie gar nicht gespielt hat. Und der Rookie Tate Rutledge eigentlich mal Center gespielt, spielt halt jetzt eben auf Reichert und Graham Glasgow wird wieder auf Center gehen, was er eigentlich auch nicht gemacht hat. Und diese Interior Offensive Line, wenn wir sie so nennen wollen, wird für mich die Storyline sein, wie sie mit dem Ganzen umgehen in Woche 1.
Aber geiler Test schon, also 22:25, ja, ob ja, bei uns ja. In der Konferenz oder halt dann als Einzelspiel, das ist gleich mal ein absoluter Knüller in Woche 1. Dann komme ich zu einer Storyline von mir, da werde ich nämlich wirklich genau drauf schauen, wie schlägt sich denn JJ McCarthy in seinem ersten NFL-Spiel. Das ist Monday Night Football, die Vikings zu Gast bei den Bears. Montag auf Dienstag 2:15 auch natürlich bei uns live auf der Zone zu sehen. Der hat 40 College-Spiele absolviert, der liebe JJ McCarthy. Das letzte Pflichtspiel, ich habe extra mal nachgeschaut, war ja logischerweise das Championship-Game damals gegen Washington am 8. Januar 2024. Und da war er gar nicht überragend. Da hat er 10 von 18 Pässe nur anbekommen, 140 Yards, kein Output in Form von Touchdowns, gab auch keine Interceptions. Was damals der Game-Winner war, das Rushing-Game. Blake Corum und Donovan Edwards hatten 238 Rushing-Yards zusammen und 4 Rushing-Touchdowns. Okay, die Defensive auch noch 2 Interceptions, aber das Rushing-Game war schon überragend. Und da bin ich echt gespannt, ob wir einfach so eine Leistung vielleicht von JJ McCarthy sehen. Einfach mal so smooth, wenn es geht, reinkommen in so eine NFL-Karriere, dass er dann so eine Statline vielleicht hat, aber das Rushing-Game mit Jones, mit Mason richtig gut ausschauen wird gegen die Bears, die letztes Jahr übrigens sehr, sehr schlecht waren gegen Lauf.
Auch das, ja, stimmt.
Irgendwie dachte ich mir, das könnte in die Richtung vielleicht wieder gehen, weil in der Preseason letztes Jahr und dieses Jahr, der kommt insgesamt auf 27 Dropbacks. Die ersten paar Würfe dieses Jahr, die sahen ganz gut aus, aber das Preseason ist mir völlig egal. Der hat sein erstes Spiel eigentlich seit Januar 24. Und da freue ich mich echt drauf, das zu sehen, vor allem, weil es dann noch Primetime ist. Divisionsduell gegen die Bears, die ja auch ein bisschen verändert daherkommen. Freue ich mich echt drauf.
Ja, ist ein interessantes Duell, weil du sagst es, die Bears kann man da auch mit reinnehmen. Da freuen sich, glaube ich, viele vor allen Dingen auf diese Offense, eben jetzt mit Ben Johnson. Wir bleiben ja in der Division und mit diesem X-Line Offensive Coordinator, da bin ich wirklich gespannt drauf, auch da, wie die Vikings Defense agiert. Aber um zu deiner Storyline zu kommen, ist es halt auch für mich interessant, wie JJ in diesem Umfeld agiert. Was wichtig ist, Fullback CJ Ham fällt aus fürs Laufspiel, der vielleicht in diesem Scheme unter anderem wichtiger geworden wäre, als noch in der vergangenen Saison ein Fullback bei den Vikings wichtig war. Das ist für mich noch so eine Ergänzung und natürlich auch mit Adam Thielen jetzt als Rückkehrer. Wie wird er und wie kann er JJ McCarthy unterstützen, nachdem ja Justin Jefferson nach wie vor angeschlagen ist? Wie fit ist der Top-Wide Receiver und also wirklich Addison in Woche 1?
Gesagt, erstes Spiel dann genau. Fehlt. Eins von drei Addison Spielen.
Ist gesperrt, ja. Genau.
Thielen wird, glaube ich, gleich eine große, prominente Rolle haben.
Genau, weil das ist ja auch ein bisschen dieses Off-Season-Thema gewesen, auch mit Rondell Moore, Saisonausverletzung, also diese Wide Receiver. Und da bin ich gespannt, bin ich bei dir, weil auch für uns JJ McCarthy in einem NFL-Umfeld ja noch große Unbekannte ist, ne? Also ja. Da ist man wirklich, freue ich mich drauf, ja, bin ich gespannt, wie das aussehen wird.
Vielleicht sagen wir danach, der kann ja gar nichts. Auf der anderen Seite ist die O-Line besser geworden. Ich glaube, mit O'Connell wird das ein ganz solides Debüt sein. Aber ich würde es, wie gesagt, nicht wundern, wenn es unspektakulär wäre und Mason und Jones viele Rushing Yards bekommen. Vielleicht für Fantasy nicht ganz uninteressant.
Sind wir wieder dabei, ja. Okay, schöne Grüße nochmal an Mario Rieger. Naja, kommen wir zur nächsten Storyline, die ist von mir und die betrifft zwei Teams, die ich ehrlicherweise in Interviews, aber auch Predictions, auch bei uns hier im Podcast, sehr, sehr genau beäuge. Vielleicht nicht unbedingt hoch habe, aber ich bin wirklich gespannt auf dieses Duell in Woche 1, die Las Vegas Raiders gegen die New England Patriots. Klingt erstmal, wenn man es letzte Saison hernimmt, als bläh. Aber es ist einfach, und so habe ich es, glaube ich, genannt, auch das Duell der Verbesserten. Ich bin da wirklich gespannt, wie das werden wird. Oder bei den Patriots wird gespielt. Und welche Offense, das ist meine Storyline, startet besser rein. Denn man hat das Gefühl jetzt bei den Las Vegas Raiders, das ist eine funktionale NFL-Offense mit Geno Smith, dem neuen Quarterback, mit Pete Carroll als neuen Headcoach. Jacoby Myers, der man Trade gefordert hat, aber der wird eh bleiben, Leute, macht euch keine Sorgen. Dann hast du Brock Bowers, dieser junge Titan, der letztes Jahr so überragend war. Also du hast eigentlich zwei Go-To-Guys in dieser Offense. Plus du hast den besten Rookie-Running-Back, wenn das denn dann auch am Ende des Tages wird, mit Ashton Chanty. Das ist einfach eine funktionale Offense, weil du beide rein vom Personal auf den Skill-Player-Positionen, Offensive-Line, ja, da müssen wir abwarten, die ist okay, aber die ist jetzt auch nicht himmelhochjauchzend super. Diese Balance in dieser neuen Las Vegas Raiders Offense, die finde ich wirklich sehr interessant. Da gucke ich ganz genau hin, weil ich glaube, die kann richtig gut werden. Das ist ein Plan dahinter in diesem ganzen Umbau. Und das Gleiche gilt bei den New England Patriots. Da wurde Drake May letztes Jahr reingeschmissen, hat schon sehr, sehr gute Sachen gezeigt, wird dieses Jahr mit etwas mehr RPOs spielen, vielleicht auch mehr geplanten Quarterback-Läufen. Die Offensive Line wurde klar verbessert. Das einzige Thema ist da noch, und das ist die Storyline auch für mich für Woche 1. Wie gut kann das Passing Game sein? Denn die Skill Player sind jetzt nicht die Topstars bei den Patriots. Da ist ein Demario Douglas dabei, der immer noch jung ist, der Höhen hatte, aber auch sehr viele Tiefen. Also da wird man schauen, inwieweit, oder werde ich schauen, inwieweit dann Drake May und das Passing Game da funktionieren kann, wie viel Tight End Hunter Henry da eine Rolle spielen wird. Also ich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil ich glaube, die Defenses sind auf beiden Seiten gut genug, um die Offenses auch zu testen. Und dann schauen wir mal, ob Geno Smith als Anführer der neuen Raiders Offense oder Drake May mit seinem neuen, gesicherterem Umfeld da den Sieg davon trägt. Ich glaube, das wird eine enge Kiste auf jeden Fall.
Das kann ich mir auch vorstellen. Aber deine Frage war quasi, welche neue Offense startet besser?
Genau.
Da ist meine Antwort ganz klar Las Vegas.
Ja?
Ganz klar Las Vegas.
Wegen also, den, ja, fürs Aus,
Geno
ja.
Smith hat eine viel bessere O-Line als bei den Seahawks. Das ist einfach Fakt. Ich glaube, die Raiders O-Line wird gerne auch mal ein kleines bisschen unterschätzt. Und
ja, ein bisschen, ja.
Ich glaube,
ja,
dass der Pass-Rush von den Patriots jetzt noch nicht die Stärke sein wird. Die Interior Line, da ist ja auch mit Williams ein teurer Mann dazugekommen, mit Milton Williams, die wird, glaube ich, schon ganz gut sein. Auf Edge mit Keon White und Harold Landry.
Ja. Haben wir drüber gesprochen, ja.
Ich glaube, ich muss jetzt Geno Smith nicht komplett gleich, ja, weiß nicht, eine Stunde vorher die Toilette noch aufsuchen für eine Universität, weil die O-Line ja auch ein bisschen was kann. Ich finde ja die Waffen spannend. Du hast Chanty schon angesprochen. Auch das wird natürlich spannend sein, dessen Debüt dann anzuschauen, auf NFL-Niveau dann anzukommen. Ich bin zum Beispiel auch gespannt auf Amari Cooper.
Stimmt, ja,
das ist
haben wir
das
auch
erste
wieder.
Spiel ja, in ja Raiders-Uniform. Der war schon mal bei den Raiders seit Oktober 2018. Auch ganz lustig, damals mit Oakland gegen die Seahawks gespielt, mit einem gewissen Pete Carroll, haben 3-27 verloren. Das sehe ich diesmal nicht so auf sie zukommen.
Du bist also im Rabbit Hole angekommen schon für Woche 1.
Ich bin da im Rabbit Hole, weil ja ein paar personelle Beziehungen sind. Deswegen, Las Vegas Offense ist für mich da klar das Bessere. Denn bei den Patriots, Stevenson, Running Back angeschlagen. Wahrscheinlich heißt es dann Let's Go Henderson. Mhm. Auch wenn er im Death Chart, glaube ich, die Nummer 2 oder 3 sogar nur ist.
Nach wie vor Nummer 2, ja.
Nummer 2 nach Stevenson. Dann hast du auch noch ein Fragezeichen, zumindest wenn wir aufnehmen, bei Stephon Diggs, bei Kyle Williams, beim Preseason-Darling Afton Chisholm, wobei man auch da schauen muss, wenn er wirklich NFL-Football gespielt wird, wie gut ist er wirklich. Und was für mich bei den Patriots einfach schon die größte, das größte Fragezeichen ist, da ist wirklich die O-Line. Wenn wir es gerade vorhin bei den Lions hatten, das wird dann
was
immer noch hohes Niveau sein.
Ja,
Patriots
genau.
Weiß ich noch nicht, ob es hohes Niveau wird. Ja. Weil natürlich ist Will Campbell mit dabei als Rookie, der wird sie besser machen, aber auch da wird es Ups und Downs geben. Ich glaube, dass sie grundsätzlich im Run-Game ihren Job machen. Draven Henderson, let's go. Aber ich glaube, dass diese O-Line weiter, und das war in der Preseason schon zu erkennen, Probleme in der Pass-Protection haben. Mhm. Und wenn dann Will Campbell es vielleicht gleich mit Max Crosby zu tun hat, welcome to the NFL. Also da habe ich echt ein bisschen Bauchschmerzen. Das wird dann auch auf Drake May zurückgehen, dass er vielleicht Probleme hat. Ich glaube schon auch, dass jetzt keiner ist, also kein Team ist, das sich sofort absetzt. Aber ich habe irgendwie die Raiders bei mir mittlerweile schon klar vorne. Da hilft's auch gar nichts. Das ist ja auch nochmal so eine personelle Geschichte. Josh McDaniels, der sollte richtig motiviert sein. Der OC bei den Patriots gegen das Team, das ihn als Head Coach auch ehrlich gesagt zu Recht entlassen hat, im Herbst 2023.
Gar nicht funktioniert, ja.
Der hatte 9 Siege in 25 Spielen. Ab auch da noch lustig und dann bin ich auch ruhig. Letzter Sieg von Josh McDaniels mit den Raiders.
Gegen die Seahawks wahrscheinlich.
Nein, gegen die Patriots.
Achso, okay, gegen die Patriots. Ich dachte, ich dachte wieder einen Schritt weiter. Pete Carroll,
nein,
Seahawks. Ja, okay.
15. Oktober 23, ja, okay. 21-17. Und das ist so ein Ergebnis.
Ja.
Damit würde ich wieder mitgehen.
Ja, genau.
Also nicht für die Patriots, sondern für die Raiders.
Da bin ich dabei. Ich glaube, aus verschiedenen...
War damals auch die Raiders. McDaniels ist ja jetzt bei den Patriots. War damals bei den Raiders.
Ha, ja, klar.
Selber ausgetrickst vor lauter Zahlen. Ja. Zum zweiten Mal heute.
Vor lauter Verknüpfungen. Am Sonntag muss das anders werden, mein lieber Christoph. Du begrüßt ab 18:30 in der Endzone. Da ist dieses Spiel auch Teil davon in unserer NFL-Football-Konferenz. Lukas Bergmann wird dieses Spiel kommentieren, deswegen sage ich, Raiders gewinnen nach Overtime.
Stimmt.
Das können wir vielleicht dann im Laufe der Sendung am Sonntag nochmal auflösen. Aber ich gehe grundsätzlich mit dir mit, wollte halt aber mal, ich glaube, dass Drake May, die Offensive Line wird schon ein bisschen besser sein als letztes Jahr. Es ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube aber, dass er damit letztes Jahr schon so gut
klargekommen
ist.
Aber das darf nicht der Maßstab sein, dass
die Patriots O-Line besser ist. Nein, aber vielleicht bin ich deshalb so ein Stück weit geblendet. Okay. Im Sinne von, er war letztes Jahr schon unter schlechten Umständen eigentlich sehr gut. Und vielleicht wird jetzt unter etwas besseren oder sagen wir mal durchschnittlichen Umständen noch besser sein. Aber ich bin grundsätzlich, deswegen habe ich das auch so angefangen, bei dir mit der Raiders, das ist eine funktionale Offense.
Bist du dann eher bei den Patriots, knapper Sieg? Oder?
Nein, ich Overtime Raiders, sage ich.
Ah, okay.
Ja, weil ich auch, wie gesagt, glaube, dass die Raiders Offense eine funktionalere und besser ausbalancierte Offense ist, als es bei den Patriots dann der Fall sein wird.
Genau, wenn ihr euch vielleicht denkt, hey, Luki Bergmann Overtime, dann habt ihr noch nie in der Endzone geschaut. Wenn der nämlich ein Spiel kommentiert, ist die Overtime-Wahrscheinlichkeit bei 73,7%, dürfte das sowas sein?
Ich glaube, es war so, ja.
Ein richtig guter Kicker halt. Ja. Und falls ihr noch nie eine Endzone geschaut habt, ey, schaut mal die NFL-Konferenz jeden Sonntag ab 18:30 Uhr. Und dann haben wir noch eine Storyline, weil, also an dem Spiel kommen wir nicht vorbei.
Absolut.
Das ist völlig zu Recht Sunday Night Football. Auch das gibt's natürlich dann Sonntag auf Montag live auf The Zone zu sehen. Mir fällt gerade auf, wir haben fast alle Einzelspiele gewählt, aber dann haben die Verantwortlichen die Spiele gut ausgewählt, weil es wirklich gute Spiele sind. Die Baltimore Ravens zu Gast bei den Buffalo Bills. Und da ist meine Frage, und die beantworte ich einfach schon mit ja, das ist das vorgezogene AFC Championship Game.
Ja.
Gut, nächstes Thema.
Nein, wir haben die letzten Wochen immer wieder über beide gesprochen. Und ich glaube, bei den Ravens kann man es relativ kurz machen, weil da ist ja wirklich gefühlt am wenigsten von den Top-Teams, die weit gekommen waren in den Playoffs, am wenigsten passiert, was das Personal angeht. Wir haben Lamar Jackson, wir haben Derrick Henry, wir haben diese Offensive Line, wo ja auch der wichtigste Mann auch geblieben ist, Stanley.
Ronnie Stanley, ja.
Genau. Und
hat gerade noch Wasser im Mund, sorry.
Nee, alles gut. Ich kam ja selber noch drauf. mit Safe Flowers, da brauche ich jetzt alles gar nicht aufzählen. Wir haben eine Defense, die sich punktuell verstärkt hat mit den Positionen, wo sie was brauchten. Stichwort Passing Defense mit Malachi Starks, dem Safety. Wir haben eine verbesserte Secondary bei den Ravens. Wir haben eigentlich ein komplettes Team und ich glaube...
Na, da kommt ein kleines Aber bei mir.
Ja,
soll ich gleich reingrätschen?
Ja, mach.
Es ist ein komplettes Team. Das war auch mein Super Bowl-Tipp, genau deswegen. Aber das könnte so ein Spiel sein, wo wir gleich schon mal in so eine Richtung kommen. Was bekommen wir für ein Kicking-Game von den Ravens? Das wird ein enges, knappes Spiel sein. Justin Tucker, letztes Jahr war Mist.
So tief.
Die Entlassung war natürlich auch wegen Off-Field-Issues völlig nachvollziehbar.
Ja.
Jetzt hast du Tyler Loop, dein Rookie. Jetzt lass das mal hier unentschieden stehen bis kurz vor Ende. Und du musst dann aus, sei es nur 40, 45 Yard, zum Siegkick und du bist mit eins hinten, macht's vielleicht noch spannender. Mhm. Weil sonst kannst du dich in die Overtime retten unter Umständen. Ja. Bei auslaufender Uhr. Und er verkickt das zum Beispiel. Was passiert mit dem bei einem Misserfolg? Es gab eine Competition, hat er sich dann durchgesetzt. Ich meine, er wurde gezogen im Draft, deswegen haben sie ja ein Gefühl für ihn und wollten ihn ja dann auch haben. Aber da bin ich echt gespannt. Bei Justin Tucker, ja, das letzte Jahr war nicht gut, aber du musstest zumindest einigermaßen, was du bekommst, gerade die kurzen Dinge, die macht er schon, aber bei den langen gab es Probleme.
Ja.
Sollte das jetzt dazu führen, dass Loop gleich im ersten Spiel das unter Umständen in Anführungszeichen verkackt und die Ravens das verlieren, bin ich gespannt, was das für eine Dynamik im Laufe der Saison nimmt. Weil Tucker bei aller völlig berechtigter Kritik, auch nochmal letztes Jahr, hatte ihn zum Beispiel auch noch in Woche 5 gegen die Bengals, also wichtiges Divisionsduell in Cincinnati, den Sieg beschert. Da hat er 1,5 Minuten vor Ende aus 46 Yards zum Ausgleich getroffen und dann in der Overtime zum Sieg aus 24 Yards. Und das war halt schon so ein bisschen Justin Tucker. Ja, dieser 56-Yarder kam eher seltener vor, muss man ehrlicherweise sagen. Aber gerade diese 24 Yards ist jetzt kein Chipshot, aber in der Richtung Chipshot oder dann eben mal so Mitte 30 und auch noch mit 40 beginnend, die hat er in der Regel schon noch gemacht. Und das kann halt über in so knappen Spielen Sieg und Niederlage wirklich ausmachen.
Sie spielen in Buffalo.
Genau.
Da wird's jetzt, glaube ich, Anfang September mal nicht schneien.
Schneit.
Das wäre schon mal gut.
Soll ich einen Wetterbericht parallel googeln?
Lassen wir das nach letzter Saison, falls die es mitbekommen haben. Aber egal.
Warme 16 Grad. Ja,
aber es ist halt einfach in Buffalo. Das ist halt auch ein Hexenkessel. Das muss man einfach nach wie vor so sagen. Und worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass viele, glaube ich, die Baltimore Ravens auf lange Sicht als klaren AFC-Favoriten haben. Vielleicht auch auf eine Super Bowl-Teilnahme. Hab mir sagen lassen, da sind wir beide auch ähnlich unterwegs. Und es ist für mich halt in dem Sinne interessant, wer startet besser, denn es kann ja ein wichtiges Duell sein in einem Rekord Nummer 1 Seed AFC, also das ist ja gleich vom Fleck weg eins für Playoff-Implikationen, so blöd das klingt. Und da sind die Buffalo Bills, da haben wir viel geschimpft am Anfang der vergangenen Saison über diese Offense, wie sieht die aus, Playmaker, bla bla bla, sie haben uns eines Besseren belehrt, sie haben Josh Allen, sie haben James Cook, der natürlich gestreikt hatte, der ist aber da, der wird trotzdem seine Plays machen, auch wenn er insgesamt in der Wahrnehmung ein bisschen runtergefallen ist. Diese Offense von Buffalo sah letztes Jahr sehr, sehr gut aus. Die Frage ist, wie kann sich die Defense jeweils auf der anderen Seite darauf einstellen? Und bei den Ravens habe ich das Gefühl, da kann man sich nicht ganz so einstellen, auch wenn man weiß, was man immer von Lamar Jackson und Co. bekommt. Aber es ist trotzdem immer gefährlich und schwer, den zu verteidigen. Ja. Bei Ballübergabe im Running Back und dann doch den Ball behalten. Ach nee, doch nicht. Derrick Henry hat den, zack, für 30 Yards. Gib ihm. Da gibt es so viele Storylines, das würde jetzt viel, viel zu weit führen oder rein sportlich.
Für Baltimore ist es ja das erste Spiel nach dem Playoff aus gegen Buffalo.
Genau, und darauf wollte ich hinaus. Und am Ende ist es das Duell in Woche 1 mit wichtigen Playoff-Implikationen, weil dass die beiden Top-Teams in die Playoffs kommen, dass die Bills die AFC East gewinnen, no doubt, dass die Ravens Super Bowl mit Favorit sind, auch no doubt, keine Zweifel. Aber es ist ein wichtiges Spiel um Playoff-Implikationen und es ist das Duell der Unvollendeten. Und das finde ich so interessant.
Ja, ist geil.
Das sind Top-Teams und irgendwie der letzte Wurf hat einfach, der passte nicht. Es ist MVP gegen MVP 2. Es ist so viel drin. Ja. Das ist geil.
Ja. Lamar Jackson und Josh Allen jeweils 4-2, also 4 Siege, 2 Niederlagen bei Auftaktspielen.
Ja.
Bei Lamar Jackson, das ist krass. Da habe ich mal die Auftaktbilanzen mir angeschaut. Der, wie gesagt, 4 Siege in 6 Auftaktspielen, die er absolviert hat mit den Ravens als Starter. 13 Touchdown-Pässe bei nur 2 Interceptions, keinen Rushing-Touchdown. Da war ich überrascht, da würde ich dagegen wetten. Gegen die Bills wird er einen machen. Und die Ravens mit Lamar bei Auftaktspielen im Schnitt, also bei den 4 Siegen, plus 28. Das sehe ich nicht.
Nee. Ja, erinnere dich, letztes Jahr gab es ja diese knappe Niederlage gegen die Chiefs für die Ravens. Dazu
auch von Likely, der große Zehenspitze C, oder?
Von Likely, ja, genau.
Ja, war es sehr Likely.
Der
noch fraglich ist.
Dazu kam er auch, kam auch letzte Saison, dieses Laufspiel und diese Connection zwischen Derrick Henry und Lamar Jackson hat am Anfang ja nicht so wirklich funktioniert. Er hatte, glaube ich, 30 Yards, dann waren es irgendwie 80 und dann wurden es immer besser. Also auch das ist ja jetzt ja voll im Saft. Also ich bin da wirklich gespannt. Ich wünsche mir ein enges Spiel, ich wünsche, dass es knallt, weil auch die Defenses, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, die sind ja auch bärenstark, größtenteils, ja. Also,
verdient es. Sunday Night Football zum Auftakt, Sonntag auf Montag 22, die Baltimore Ravens
so ist
bei
es.
Den Buffalo Bills. Und dann haben wir noch ein Spiel uns gemeinsam ausgesucht, weil es, naja, Reunion ist das falsche Wort, zurück bei der Ex vielleicht.
Ja.
19 Uhr ist passenderweise auch das Einzel-Live-Spiel auf der Zone.
Mm.
Die Pittsburgh Steelers mit Aaron Rodgers zu Gast bei den New York Jets mit Justin Fields. Also die haben einfach mal Quarterbacks getauscht und gerade natürlich die Nummer mit den Steelers, mit Rodgers, mit diesen vielen Alpha-Tieren ist wahnsinnig spannend und deswegen haben wir uns gedacht, komm, da sprechen wir mit einem direkt aus Pittsburgh, mit Nick Faribault, der schreibt für PennLife, ist quasi auch eine Zeitung, ein Portal, die über die Steelers berichten und wollen wir mal reinhören, was Nick uns so brandheißes aus Pittsburgh so mitgeben kann vor dem spannenden Auftakt bei den New York Jets.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ja, dann freuen wir uns jetzt, dass Nick Zeit hat. Nick, thanks very much for your time and we have to talk a little bit about the Steelers because I guess it could be a very interesting season because my impression is that it was an unfamiliar offseason for the Steelers. So many moves, so many trades, a new quarterback, a new star a wide receiver, a new star defensive back. It feels like a do-or-die season.
It is. It is. I mean, this is a season where they need to break that playoff drought, right? It's been 8-9 years since the Steelers have won a playoff game. Under Mike Tomlin? That's crazy. It really is. And I think it's really eating at the organization. It's eating at Mike Tomlin himself. And that's been the one thing that we've kind of heard through this offseason is all these moves were made to build a playoff contender. And you bring in Aaron Rodgers. You bring in Jalen Ramsey. You bring in DK Metcalf. You bring in just talent, 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 talent. You invest in the defensive line like they did in the NFL draft. Don't forget, their last game they played in January, their biggest rival, the Baltimore Ravens, ran for 299 yards on the ground.
Against them.
That takes a little bit of pride away from a football team when you get beat up front like that on both sides of the football, really. And so the Steelers kind of had to look themselves in the mirror this offseason and decide what they wanted to do. They could have kind of blown up the operation and started a rebuild. That was an option. Or you could kind of go down, double down, believe in your core, believe in guys like TJ Watt, Cam Hayward, and others, and retool what you already had. And that's what the Steelers did. And so this is a big season for them. If they don't win a playoff game at least this year, obviously you measure it in Super Bowls, not just playoff wins, but if they don't win a playoff game and find postseason success this year, it's a real failure for the Steelers as a coaching staff and a front office.
And maybe what is your personal opinion before we go into details regarding some names you all already mentioned? Was it, in your opinion, because you're near at this franchise, a good offseason then? So are they prepared to go there to win playoff games?
I do think some of their moves were desperate, as I would. Mm-hmm. I characterize them. You know, Rodgers at 41, 42. This is not four-time MVP Aaron Rodgers. What we are talking about here is a flawed version of Aaron Rodgers. Mm-hmm. Is he better probably than what they got last year from Russell Wilson? I think he is, but I'm not sure he's going to be so good that he's going to be able to lift them to a playoff win. They did some nice things. They still don't really have a great wide receiver room. It's just DK Metcalf. They traded George Pickens. They never really filled that void. Can they get kind of other guys to fill in there? That's a question. Their offensive line is going to be a big issue if it doesn't come along like they hope it does. It's young. They've put a lot into the offensive line. And as I said last year, big, big, big weakness for them last year. They were hurt last year. And the young guys that did play look good. So there were at least promising signs. They rep Roderick Jones moving back to left tackle. That's going to be something for them they're going to have a little bit of worry about. I think defensively they're really set. I think that's one thing they did this offseason. They attack cornerback with a passion, you know, bringing in Darius Slay, bringing in Jalen Ramsey to complement what you had in Joey Porter Jr. They trade Minkah Fitzpatrick to get that done. You still have a veteran in Juan Thornhill there. You extend Deshaun Elliott. You have a great front already. You extend TJ Watt. This defense should be exceptional. It should be one of the best defenses in football. So I don't know if it's going to be super successful for them. I do think they could potentially win a playoff game. I don't buy them as Super Bowl contenders. But if their goal is to win a playoff game, I think they can do that with this roster, but still a flawed one.
Is it a calculated risk? Because I was checking it yesterday. They will have this, so far today, the sixth highest cap space next year. And I was surprised, to be honest, because for me, it feels like this season we have to be successful. Afterwards, maybe we have to start completely new, break it down. But with so many cap space, I mean, you can have a smooth transition. I was a little bit surprised yesterday, to be honest. Mm-hmm.
Yeah, and I think about this. It's kind of a 1-2 season gambit, right? If you can go in and try and have some postseason success, maybe you can catch Rodgers having a Favre renaissance, right? Remember Brett Favre in Minnesota, and that went so well, and they almost made it to the Super Bowl. They were a bad interception away late from doing that. The Steelers are kind of banking on that. But the thing that they can do with Rodgers, Ramsey's contract after this year has like no guaranteed money. If he's bad, they can move on. Slay's a 1-year deal. They have four compensatory picks that they're going to get next year with Justin Fields, Russell Wilson, big contract for Dan Moore Jr. from other teams. They will get comp picks. So they're going to have a lot of draft picks next year. And I think the idea is this year we're going to go all in and we're going to see what happens. And next year I think is when they go up and get their quarterback. I think that's going to be the kind of long-term vision here is hopefully you have the wide receiver in Metcalf. Hopefully you have some tight ends there. You got Jonnu Smith, Pat Freiermuth, and Darnell Washington. You have your running back duo, and you have your offensive line. Well, all you need is the quarterback. So the hope is that you maybe retooled this roster enough to next year, if you get that quarterback, can you maybe just hit the ground running? But this year, you bring in a four-time MVP. You didn't like the NFL draft kind of crop there at quarterback this year, so you go into that. So, this gives them a one season, maybe two season if it's successful enough, a window to do what they want to do. But it also allows them a launching pad next offseason to really fill out the depth of this roster, fill out some holes, and more importantly, finally get that quarterback they've been searching for since Ben Roethlisberger left.
Yeah, because it's the fifth year in a row they have a different quarterback in week one now under center starting. And of course, we mentioned a lot of names, and maybe it's not that must-have window they're in, but it feels like because of these names. But there are also a few question marks. Kristen Weiss spoke about this a few weeks ago in our preview regarding the Steelers. And let's say the big elephant in the room, because you said him already again, Aaron Rodgers. Is Aaron Rodgers in this type or in this scheme, this guy who can push up this window and go through it? It's pretty interesting because we did not see much of him until now in this Steelers jersey.
Yeah, and you know, I mean, I talk about kind of one of my theories in football is you have to quarterback-proof your offense, kind of around your quarterback, right? You have to have good O-line, good run game, good receivers. The OC has to be the infrastructure. It's how you get seasons like Sam Darnold had last year. It's how you get Geno Smith revival. It's how you get Baker Mayfield in Tampa Bay. You can make quarterbacks kind of develop in an ecosystem that fits them well. And I think with Rodgers, he's going to be asked to probably put a lot on his shoulders that he probably can't take at this this stage in his career. He's still got a good arm. He's still going to be a wizard pre-snap and at the line of scrimmage. That's kind of what he is. He's a field general. He sets, you know, protections, changes play calls, can call out what you're going to do before you even do it. But he has accuracy misses. He's not mobile anymore after that Achilles injury that he suffered in 2023. Takes away a big threat of his legs. But the Steelers just don't have a great infrastructure around him. They don't have a lot of weapons. They have some pieces. I mean, DK Metcalf is very good. They have three tight ends. But Arthur Smith is the offensive coordinator, and he's a little hit or miss, right? I mean, he's had success in the past when you think about his time in Tennessee with Derrick Henry and A.J. Brown and Ryan Tannehill. He's also had his down years in Atlanta that got him fired. And last year was certainly, I think, one of his down years in his career. So how does he utilize everything? A very different kind of schemes that Aaron Rodgers was really good in versus what Arthur Smith wants to run. Arthur Smith is a kind of a under center play action, wide zone scheme. Aaron Rodgers thrives kind of from empty shotgun, spread you out. There's a happy medium there. You know, you can do that. And the Steelers are going to be very tight end centric, and they're going to play a lot of 2-3 tight end sets because they have the tight ends to do that. And you can spread them out, condense them, and that forces defenses to choose what they want to do. You can mismatch Hunt very well in that scheme, but it's also tough to thread that needle. Can you kind of fit that through the window? So this could be a really good offense, but the vision between quarterback and offense coordinator has to be perfect. And I think it's hard at this moment to necessarily see them threading that needle perfectly. I do think it's a tough one to thread, and I'm not sure I trust what the Steelers have around him. I think they're probably going to get, you know, around the 15th best quarterback in the NFL this year in Aaron Rodgers and what he does, and that's good enough to get you to the playoffs and probably win you a playoff game or two. If you want to win a Super Bowl, everything has to be clicking.
All the things you said, that's what we have as an impression here from Germany, because it feels so strange. Arthur Smith, Aaron Rodgers, for me, it doesn't feel like they're going to click, to be honest. The quick game of Rodgers with the offensive line, which was used last year to Wilson, with taking the ball very long, deep balls, it's everything so different. Do you have the feeling that it could really work? I mean, everything you said is more or less theoretically for the moment. Do we have the feeling, really have the feeling that it could work? Or do we get an explosion?
Yeah, I mean, as you said, I mean, here's the thing. Aaron Rodgers likes control over his offense. He likes to have freedom at the line of scrimmage. Well, Russell Wilson didn't really have it and got it taken away last year by Arthur Smith. It was something they clashed over. And it's the exact reason, actually, Russell Wilson is no longer a Pittsburgh Steeler. How do personalities work? I think that's another big thing, because not only are you talking about Arthur Smith and Aaron Rodgers, DK Metcalf, a very competitive and emotional player, but that can come out in flares. And that's something to think about. And then you have Jalen Ramsey on the defensive side who expects great things. And there's strong personalities in this locker room. But on the field, it is a weird marriage. You know, you think about what Arthur Smith does, and there's a lot of long developing play action plays. The drop back passing game leaves a lot to be desired. I mean, you talk with, you know, coordinators and coaches and scouts around the league, and they tell you, love Arthur Smith's run game. Love the play action passes. Love the tight end ideas, mismatch hunting, condensing, spreading out defenses. If you want to put your nickel on my tight end, cool, go for that. If you want to stay in base on a linebacker, they can't run with Jonnu Smith. You know, there's ideas there that really work, but the drop-back passing game leaves a lot to be desired. Maybe Rodgers can take some of his influence from guys like Mike McCarthy and Matt LaFleur that he has been with and successfully implement some concepts there. That's wishful thinking, but it's possible. We've seen that happen before, and Arthur Smith worked under Matt LaFleur when he was in Tennessee for 1 year before becoming Packers head coach. So there's some kind of ideas there that could maybe mesh. But I do think it is a little tough. And you look at, you know, Rodgers, you talk about how quick game-oriented he is. Those hits don't feel as good when you're 41-42. it just hurts a little more when you get a shot to the ribs. It just does. Yeah. And the Steelers' O-line this year is going to be the most important thing for this offense. If this young O-line, because they are moving Broderick Jones from right tackle to left tackle, they have Troy Faltano, who had a season-ending knee injury last year, coming back into the fold at right tackle. I like the interior. Seumalo, Frazier, McCormick, it's a good three. And Frazier and McCormick are two young, good players. Don't really know that much about these tackles. Broderick Jones was bad last year when he played at right tackle. He's looked better at left tackle this year. Faltano's looked great in the preseason at right. But we'll see how it works. If that O-line can work and they can maybe get some longer developing plays because they have speed to burn at wide receiver and they have dynamic tight ends that can get open, if Rodgers has time behind this offensive line, and more importantly, I think if they can run the football and kind of take some pressure off Aaron Rodgers and work through Jalen Warren and Caleb Johnson and those guys, I think that's kind of the blueprint, right? That's a blueprint for this working. But there's a lot of if.
Exactly,
So it could work, but there's a lot of ifs to get there.
And is Aaron Rodgers willing to be open to that ideas? Because we know he's a very strong character. He has his own ideas, his own way of life, which is totally fine. But sometimes it's not very easy, I guess, for teammates to click with him. Because he's a special guy. Is he, or what is your impression so far? I mean, he's here for some weeks. Is he open? Is he willing to take this maybe last adventure for him?
So it sounds like, you know, there's at least been, granted, there's been no rocky roads. It's just been training camp and preseason games that he hasn't even played in. There's been a willingness from both sides, Arthur Smith and Aaron Rodgers, to kind of learn each other's ideas, right? So there's going to be some empty and shotgun that Aaron Rodgers likes, and Aaron Rodgers in turn will go under center, turn his back to the defense, run some more motion, run some more play action, do some more Arthur Smith things. And he's done this before. Really, he did this a lot in 21 and 22 when he won his last two MVPs with Matt LaFleur. That was something that he kind of has talked about a lot. When we've asked him about that, and, you know, he said, hey, I've done it before. So clearly there's a success. There's kind of a successful story with Rodgers, even though he and LaFleur ended up clashing. They trade him. Okay. It lasted for two seasons and it ended up being the most prolific of his late career stage. And you look at kind of how those two work. And as I've said, I think there's a mesh there. There's a vision, and it kind of runs through the tight ends. I think that's the biggest thing. Listen, the Steelers traded for Jonnu Smith in that Minkah Fitzpatrick, Jalen Ramsey trade. They got a dynamic, kind of almost positionless player. He's kind of a receiver tight end hybrid. They have Pat Freiermuth, who's been a productive starter for them. They have Darnell Washington, who is just fascinating. I mean, 6'7", 300 pounds, and somehow still runs by your linebackers. It's absolutely crazy. And so they can do a lot of fun things there. But there's a lot, as I have said, a lot of ifs. It seems like in the locker room right now, people like Aaron Rodgers. They say he's funny. He's got his dry humor. It's kind of like having a dad almost in the locker room, right? you know, some of these kids are like 20 years old. He could be their
true
dad, theoretically.
Yeah, for sure.
He's 41, 42. And so there's a charm and a kind of quick wit about Aaron Rodgers that some of these guys do like. But, hey, remember last year when they lost in to Buffalo and he threw Mike Williams under the bus? Do we see that at the first sign of struggle where maybe he throws a teammate under the bus? I mean, we'll see. We've seen it a lot throughout his career where he will air out some dirty laundry publicly to get a point across. So we haven't seen it yet, but I'm expecting it, and then we'll see how the locker room responds to him.
This is often exactly my point during our shows during the NFL season, because I always say, like, tactical instruments aside, scheme aside, physical abilities aside, there's always mentality and the locker room healthy. Very, very important for me. And as I mentioned before, Aaron Rodgers, DK Metcalf, Jonnu Smith, they did not play in preseason. Mike Tomlin says, okay, preseason is preseason. But besides this sports aspects, is it a risk for the Pittsburgh Steelers to have someone like Aaron Rodgers as your quarterback who had problems with his wide receivers, as you mentioned, and you have DK Metcalf, who is, of course, the number one. But if he's not, or if it's not going well, he can also be a different guy and can be mean, of course, carefully said. So is this a risk, you would say, to have these alpha males right now there who not played a lot this offseason?
100%. It's 100% a risk for this team to have these strong personalities in that room. You know, Arthur Smith is a strong personality that I've come to know. He's a more reserved guy, but trust me, he is a strong personality behind the scenes.
We saw that on the field with the Falcons already, yeah.
Right. And so, you know, when you look at that, I think specifically you think about Rodgers and Metcalf, and they're like an odd couple. It's really kind of funny to think about them because you think about this hyper detail focused Rodgers who's like, I need everything run at this time. I need you to run this route this way, this flat. You can't round it at all. And then you think about DK, and DK is the peak of physical abilities, just going out there and saying, okay, roll the ball out and I'm going to go win.
Yeah,
there's no details focused specifically for DK. Not that he can't be a cerebral player. He can be. He's a smart player. But he is also a guy that just kind of says, hey, I'm a 6'3", 230-pound guy that's bigger and more physical than you, and I'm faster than you because he's got track speed. Like, he's not detail-focused, and I think that's going to end up kind of wearing on Rodgers a little bit. Like, they're going to have moments, and they've had moments in training camp where it's been like, DK, you didn't run that route right. I wasn't expecting that. Don't do it again. And it happens again, and you can see Rodgers just throws his hands up. Like, Rodgers' body language at times at camp has been like, that's not great, right? You don't want to see your quarterback throwing up his hands and chewing out the number one guy at some points. And the Steelers, here's the real issue. You know, DK can be good, and DK will have his moments. He's good at, you know, on those deep routes and those nine routes and slants and things like that. But the real issue kind of comes, what happens if DK Metcalf ever goes down? I think that's the real issue here. Even if, you know, DK and Rodgers work, if he ever gets hurt, that wide receiver room is not prepared for a DK Metcalf injury.
Mm-hmm.
We saw what happened last year down the stretch when the Steelers lost George Pickens in December with a hamstring injury. It was bad. And it will go very similarly if DK Metcalf gets hurt. The Steelers have kind of managed this wide receiver position poorly over the last year. So that's also a deep concern. But you want to talk about strong personalities between Metcalf and Rodgers. I absolutely can foresee a scenario right now where we see Rodgers going at Metcalf or Metcalf just crashing out on the sidelines. you know, that's exactly interesting, something. Yeah. It's something that, you know, you could see. And I'm kind of, you know, I would have been really interested just in terms of entertainment, just to have seen the trio of Rodgers, Metcalf, and Pickens together, because that
would
have been worth the price of ticket alone. But these two together, we'll see. I think they're likelier to work out than a trio like that would have been, but they are still – they're different skill sets, and he's not a typical – he's no Devontae Adams, you know, in terms of how he wins.
Yeah.
It's very interesting because I wrote down all the other wide receiver names: Calvin Austin, Roman Wilson, Scotty Miller, Ben Skoronek. As a defensive coordinator, I could sleep well at night, to be honest, after looking on DK Metcalf for sure. Do we have any clue what they're going to do on wide receiver? Is that the receiving core we're going to get for sure? I think there are nothing big possibilities, big options.
Yeah, I think it's what you get week one. Listen, they explored other options. Gabe Davis, he just signed with Buffalo yesterday. You know, I think they've explored some other moves at times, but they kind of settled on this. Roman Wilson's the one guy in that room who is like, what is he? He was their third-round pick out of Michigan last year, and he's kind of a coachable kid. He's really fast, just super, super explosive. He's got rough edges, but he is a coachable type of player. Like, he has some Randall Cobb-ish tendencies to him. So if we're looking for the Rodgers guy that emerges out of nowhere, like the Alan Lazards of the world.
And that was the feeling in preseason. He always mentioned Roman Wilson, what he has to do better to be his receiver. I think that could be a connection which could get hope to Pittsburgh.
Yep, I agree. And listen, Rodgers was hard on him, but he poured into the kid. You know, Roman Wilson's like a kind of a kid that just wants his dad's kind of approval, right? He just wants the stamp of approval. And Rodgers, you know, even when he makes a play, Rodgers would just tell him, keep going, keep going. It's pretty clear Aaron Rodgers sees something in Roman Wilson. He hasn't poured that way into any other player on this roster. So he's kind of the one guy that maybe could emerge here and be something. So he's someone to watch. The other kind of names to think about when you look at wide receiver, I think, are probably external, and it's probably more trade deadline, right? You know, week 8, week 9. I mean, could they try and trade for Alan Lazard and get that duo back together? Sure they could. You know, maybe when Green Bay's a little healthier, do they maybe end up trading a guy like Romeo Doubs? I think that's something. And then you can, you know, go down the list of names. Jalen Tolbert with the Cowboys. Maybe you can get someone out of the Patriots wide receiver room at some point. You know, there's a ton of names that you could go into. So trade deadline, if Roman Wilson doesn't emerge, he's kind of got this 8-9 game, I guess, pilot, if you will, right? He kind of gets to show what he does in these 8 or 9 games. If he doesn't show anything, probably I think they will go back into the well and trade for someone at the deadline. But it's not a receiver room that strikes the fear in anybody. But the tight ends are going to be a big part of this offense too. So you also have to factor in Jonnu Smith and Darnell Washington and Pat Freiermuth. But I think tight ends in the NFL, as valuable as they are, you still need the receivers to play when you are down.
Sure.
I think that's the real issue with the Steelers is if they get down 14-0, do they have the horses to catch up? And I have doubt that they do.
And not a serious option for me, but Deontay Johnson would be available again. Oh. But I think he's done in the AFC North already now. But just a joke aside.
Yeah, man, that did not end well 2 years ago when he was traded. So, yeah, I don't think that one's happening. If you want to talk about locker room chaos, bring in Deontay Johnson.
So if you want to take the risk the Steelers do, he would be a perfect fit, I guess. But, yeah, once again, I'm really looking forward to it because it's like big question marks and also, of course, question marks for the defenses because nobody actually knows how this offense will look like. The topic with the alpha males aside, it's pretty nice or pretty exciting to watch how they will step on the field in week 1. So looking forward to it.
Yeah, this defense should be a blast to watch. You just look at all three levels of the defense. Star power, star power, star power. I mean, up front, you got Cam Hayward. You got TJ Watt. You got Alex Highsmith. You have a really promising rookie in Derek Harmon. And then the fifth round rookie, Y.A. Black, has kind of come out of nowhere and has had an awesome preseason. They're really excited about him now. You look at the second level, you have Patrick Queen, who's Pro Bowl linebacker, and then you have Peyton Wilson, who feels like he could be a second-year breakout. And then you have the corners. You have, obviously, Darius Slay, Super Bowl champion, proven all-pro. Jalen Ramsey needs no endorsement. And then you look at Joey Porter Jr., and he's entering his third year, really promising player. Clean up the flags, that's a big thing for him. He holds a lot. He was called for the most penalties of any player last year in the NFL. But if you could fix that a little bit, it seems like that's been something they focused on. I think he turns into a really cornerstone piece. The only issue I have is free safety. Strong safety is good. Deshaun Elliott's a really good player, had a great season last year. Juan Thornhill is kind of the question mark this defense right now. You know, he had a bad year in Cleveland last year. He's had calf injuries the last 2 years, so he hasn't been healthy either. So he's someone to kind of watch in that regard. But this defense, really, at all three levels, has contributors. They're deep, so they can sustain injuries. I mean, you look at the corner room this year compared to last year, it's way different. It's like night and day. It honestly is. They're so deep there that if one of the three guys goes down, they could still sustain that. You know, linebacker, they're super deep at linebacker. They have Cole Holcomb as their third linebacker. I mean, he should be a starting linebacker in this league. Granted, he's coming off a terrible knee injury that cost him 18 months. And then you kind of look at the D-line, and it's deep. They drafted two guys there. They drafted another edge rusher in Jack Sawyer on the outside. So they did a lot of refurbishing to this defense. The numbers show it was a really good defense last year, but if you watched, you knew it wasn't nearly as good as those numbers told you. This defense, though, has the potential to be, you know, top five, top three. I truly believe that. So this defense could be one of the best in the NFL. And despite the offensive concerns, this defense can kind of wade you through the water straight to contention in some respects.
I think defense-wise, they should be at least good enough to get this team through the season. Offense-wise, as we mentioned, there are some question marks. If we talk about Derek Harmon is out, I guess. I think you can already confirm it, or it is already confirmed.
Yeah,
so Derek Harmon, the rookie, won't play against the Jets. That's the first game. Interesting storyline, Justin Fields, Aaron Rodgers switching the quarterbacks, the teams for the quarterbacks. Maybe a last question. What will be your expectation for the opener for the Steelers in an interesting situation to go back to New York for Rodgers? What a great call by the NFL.
Yeah, right. Rodgers versus Fields, week one. Get the juicy storylines, because then week two you got DK Metcalf against the Seahawks. You got to love that. And then they got Packers Sunday Night Football in week eight. I mean, good run the NFL for just going full in on the revenge games. But I really do think when you look at this game, I think it's going to be ugly. I really do. And I mean that, like, both teams are going to look pretty bad. I think it's going to be sloppy football. Rodgers is a notoriously slow starter. Even if he played the preseason, just look through his best years, even when he was at his peak powers. And we know this guy's one of the best quarterbacks to ever play the game of football. It's kind of like Joe Burrow and the Bengals every year, right? They come out so slow, and then they hit their stride like week four, week five. Rodgers like notoriously starts slow the first 2 weeks of the season. So I think you could probably expect that. Fields is what he is. He's kind of a volatile roller coaster. He's a walking highlight reel while also being a walking turnover in some respects. Dynamic while also he's give and he's take. It's going to be back and forth. I think the Steelers defense has a real chance here in this game to produce some turnovers and splash plays. I think the secondary and how they're going to mix up their looks pre-snap to post-snap maybe can bait Fields into a pick. They're going to bring blitzes from different areas. Fields is another guy that holds the ball a long time. Sometimes he can create dynamic plays as a result of that because he's just so big, strong, and fast. But other times, takes bad sacks. He's got a habit of fumbling the football more than really anyone in the NFL over the past few years. And so that's going to be something I think the defense can take advantage of. The real physical nature of this game is going to be in the trenches. You know, who wins the defensive line, the O-line battles, I think is going to win this football game. Both these teams want to run the football, and they're going to want to. You know, you think of Fields and Breece Hall and Braylon Allen on the Jets side of things, and you think about the Steelers and Jaylen Warren, Caleb Johnson, Kenneth Gainwell, that trio in the backfield. They're going to want to run the football, and that's always an Arthur Smith thing. Run the football, run the football, run the football, and set it up for everything else. But the Steelers last year were a lot of 3 yards and a cloud of dust. But what I would suggest to every single player in this football game is get the ice baths ready, because you're coming and you're going to just be – it's just going to be hammered nail. Like, that's what it's going to be all day. You know, I think these teams both might have over 35 rushing attempts each. It's just going to be that type of slog. I remember last year when I was down in Atlanta watching the Steelers' week one game in that game, and that was 18-10, and the Steelers won kicking six field goals. Chris Boxer.
Oh, exactly. Yeah, I can remember. Okay. Yeah.
You set a franchise record there, and I just think a very similar type of game to play. You know, something like 16-10. Like I could totally see that being a score. So do not expect this to be a high scoring game. If you've ever watched, I don't know if you guys watch a ton of college football. If you ever watched some Big Ten football, you know, Wisconsin, Iowa, these teams that are physical in the trenches or on the football, and they play low scoring defensive football games. I think that's what this one's going to be. I think this one's going to be pretty ugly to watch, but you should get your ice baths ready if you're a football player in this game.
It sounds like a great, dirty Steelers game. How we like it.
Yes, and you, if you did not pick your kicker for fantasy football, now you know you need them from the Steelers and from the Jets in week one, so you have to, so you can get a lot of points. And Nick, thank you very much. We're looking forward to this week one matchup. And if the Steelers will really run the football a lot, we will see if this is going to happen. Thank you very much. Also wirklich super, super spannend, was bei den Steelers auf uns zukommt. Aber viele, viele Themen natürlich in Woche 1. Es geht endlich wieder los. Falls ihr jetzt am Donnerstag uns schon hört, dann geht's in wenigen Stunden los mit dem Thursday Night Football Game, mit dem Season Opener des amtierenden Champions, die Philadelphia Eagles, zu Hause gegen die Dallas Cowboys, die ja eher für Drama gesorgt haben. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das wird richtig, richtig cool werden.
Flo, du kommentierst mit Nadine, wie hoch fällt der Sieg der Eagles aus?
Ich habe letztes Jahr, meine ich, ich vergleiche das immer nicht mit letztes Jahr, das ist Quatsch, da waren 40-0 oder so dabei. Das wäre jetzt zu hart.
40-0, alles klar. Was haben wir sonst noch für euch im Angebot? Am Sonntag gibt's natürlich wieder die NFL Endzone, die deutsche NFL-Konferenz. Ab 18:30 werde ich euch da begrüßen. Flo ist auch mit dabei. Yes. Um 19 Uhr die Red Zone mit Scott Hansen. Nee, darfst natürlich deinen Dallas-Philly-Take noch zu Ende machen.
Ach so, nee, alles Gute. Also ich hätte schon,
bei 40-0.
Weiß ich nicht, aber ich hätte jetzt 37-3 gesagt. Mach's auch nicht besser. Nein, also mindestens 2 Scores Unterschied, glaube ich, wird da passieren. Alles andere wäre für mich tatsächlich eine Überraschung. Ja. Also weiß ich, wie du siehst, aber
ja, ich gehe auch mit den Eagles.
Wir schauen uns das ganz in Ruhe an.
Ja. Sonntag, Endzone, wie gesagt, die Einzelspiele haben wir euch auch schon mitgegeben. 19 Uhr die Steelers bei den Jets und 22:25 Debüt von Micah Parsons. Da haben wir die Lions und Packers, die da aufeinandertreffen Lambeau. Und dann Sunday Night Football, Montag, also Sonntag auf Montag 22, Baltimore at Buffalo und Monday Night Football. Der Abschluss von Woche 1, Montag auf Dienstag 2:15, die Vikings bei den Bears. Das ist mal der Live-Fahrplan. Oh, hab ich Bock. Das sind so geile Spiele schon
so
wieder.
So gut.
Die
so
triggern einen auch immer, diese NFL-Spielplanmacher, diese Schweine.
Ja, ich freue mich so drauf, da sind so geile Storylines dabei. Und wie Christoph eingangs gesagt hat, ich glaube, es geht schon wieder los. Endlich.
Das kann doch gar nicht wahr sein. Doch ist es. Yeah!
Rein in die NFL-Saison und wir hören uns nächste Woche zum Podcast wieder. Macht's gut, viel Spaß, bis dahin.
Bewertet uns 5 Sterne für unser Gesangstalent und jetzt bin ich ruhig.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.